Radio F.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. In München hat am Abend eine Frau in der Nähe der Theresienwiese zwei Menschen mit einem Messer angegriffen und sie leicht verletzt. Die 30-jährige Angreiferin wurde kurze Zeit später von der Polizei niedergeschossen. Sie starb nach einer Notoperation im Krankenhaus. Bei den Verletzten soll es sich um einen 56 Jahre alten Mann und eine 25 Jahre alte Frau handeln. Das Motiv der Angreiferin ist noch unklar. Der Lärmaktionsplan für Berlin soll noch im Juni beschlossen werden. Das hat Verkehrs- und Umweltsenatorin Bonde in der RBB 24 Abendschau angekündigt. Dabei hat sie auch Kritik zurückgewiesen, wonach der CDU-geführte Senat zurück zur autofreundlichen Stadt wolle.
Es werden jetzt ganze Abschnitte zu Tempo-30-Zonen in der Nacht durch mein Haus eingebracht, also durch ein CDU-geführtes Haus eingebracht. Da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass das autofreundlich ist.
Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU. Der Polizeibeauftragte des Bundes Grötsch fordert bei der Zurückweisung von Asylsuchenden mehr Rechtssicherheit. Es sei Aufgabe von Innenminister Dobrindt, neben einer klaren Weisungslage auch für eine klare Rechtslage zu sorgen, sagte er der Rheinischen Post. Ronald Lessig.
Das Berliner Verwaltungsgericht hatte die Zurückweisung von drei Somaliern als rechtswidrig eingestuft und argumentiert, es müsse erst geklärt werden, welcher EU-Staat für den Asylantrag zuständig sei. Dobrindt will eine Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs erwirken und bis dahin Asylsuchende weiter zurückweisen. Die Hilfsorganisation Pro Asyl spricht von Rechtsbruch.
In Berlin-Lichtenberg ist am Abend ein 66-jähriger Mann bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll er von einem 40-jährigen Mann vor einem Supermarkt attackiert worden sein. Polizisten konnten den Tatverdächtigen wenig später in der Nähe festnehmen. Das Opfer wurde notoperiert. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Der Berliner Karneval der Kulturen erreicht heute Nachmittag mit dem traditionellen Umzug seinen Höhepunkt. Zum ersten Mal befindet sich die Strecke nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain. Grund sind Bauarbeiten. Fast 70 Gruppen mit rund 4000 Akteurinnen und Akteuren sind laut Veranstalter in diesem Jahr dabei. An der Strecke werden etwa 650.000 Menschen erwartet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sehr wechselhaft mit vielen Wolken. Ab dem Mittag verbreitet Schauer und Gewitter, maximal 17 bis 21 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 13 und in Rathenow nur 14 Grad. Es weht böiger Wind aus Südwest. Morgen am Pfingstmontag dicht bewölkt mit leichtem Regen, der später zunimmt. Selten sonnig bei nur noch 16 bis 19 Grad. Dienstag wolkig 18 bis 22 Grad. Die Zeit, es ist 8.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Für Sie im Studio Matthias Gindorf. Guten Morgen. Wieder eine Messerattacke in einer deutschen Großstadt. Wenige Wochen nach der Tat am Hauptbahnhof in Hamburg ist es dieses Mal in München passiert. Eine 30-jährige Frau soll hier auf Passanten eingestochen haben. Die Angreiferin wurde niedergeschossen und ist später an ihren Verletzungen gestorben. Aus München berichtet Tobias Bönte.
Es war 19.45 Uhr, als Passanten die Münchner Polizei wegen eines Vorfalls in der Westendstraße unweit der Theresienwiese alarmierten. Dort hatte eine Frau einen 56-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt und war anschließend weiter in Richtung Theresienwiese gelaufen. Kurz darauf stach die Frau dann noch auf ein weiteres Opfer, eine 25-jährige, ein, die wie auch der 56-jährige dabei leicht verletzt wurde. An der Theresienwiese konnten Polizeibeamte die Frau schließlich aufgreifen, wie Thomas Schelzhorn, Sprecher des Polizeipräsidiums München, berichtet.
Im weiteren Verlauf wurde die Täterin dann von Polizeibeamten hier im Bavariaring gestellt und bei der Festnahme kam es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Die Frau wurde umgehend in ein Münchner Krankenhaus gebracht und ist dort kurz danach verstorben.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die Angreiferin und die beiden Opfer nicht. Warum die Frau die beiden mit dem Messer attackierte, ist noch völlig unklar und der zentrale Punkt der weiteren Ermittlungen durch die Polizei. Auch die genauen Umstände der Schussabgabe durch die Polizeibeamten werden derzeit noch untersucht. Die Ermittlungen hierzu hat das Bayerische Landeskriminalamt übernommen.
Aus München war das Tobias Bönte. Seit der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt im Amt ist, wird an den deutschen Grenzen stärker kontrolliert. Der CSU-Politiker betont, dass seitdem die Asylzahlen weiter zurückgegangen sind. Und Dobrindt will an diesem Kurs festhalten, obwohl das Berliner Verwaltungsgericht im Fall von drei Somaliern entschieden hat, dass ihre Zurückweisung an der Grenze zu Polen rechtswidrig war. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann jetzt mit einer Bilanz von 4 Wochen verschärfter Asylpolitik und was das in der Praxis an den Grenzen bedeutet.
Am Grenzübergang in Kiel zwischen Frankreich und Deutschland heißt es dieser Tage warten. Die Polizei kontrolliert. Ein Grenzgänger, der gerade von einem Besuch aus Straßburg zurückfährt, beschreibt die Lage so.
Mit einem Wort lästig, weil es einfach nicht mehr in die Zeit passt. Möglicherweise gibt es auch andere Wege, um das Migrationsproblem in den Griff zu bekommen.
Das Innenministerium setzt auf verschärfte Kontrollen. Seit 4 Wochen dürfen Grenzbeamte Menschen auch dann zurückweisen, wenn sie um Asyl bitten. Ausgenommen sind Frauen mit Kindern, Schwangere und Kranke. Mehr Arbeit für die Beamten, sagt Dieter Huth, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Offenburg.
Wir haben hier viele Kräfte im Einsatz, auch mit Unterstützung von Kollegen anderer Dienststellen. Es finden natürlich mehr Kontrollen statt. Wir kontrollieren hier den Individualverkehr, also PKWs, Fernreisebusse. Wir kontrollieren alle Züge, die aus Frankreich kommen und auch die Straßenbahn.
Bundesweit hat Innenminister Alexander Dobrindt seit dem 8. Mai zusätzlich 3.000 Beamte in den Grenzeinsatz geschickt. Bilanz nach den ersten 4 Wochen. 160 Menschen hat die Polizei trotz Asylgesuch an der Grenze abgewiesen. Zusätzlich zu den etwas mehr als 3.000 Menschen ohne Einreiseerlaubnis und ohne Asylbegehren, die auch schon vorher zurückgewiesen werden konnten. Innenminister Dobrindt erklärte im Bundestag, warum er die neuen Schritte für richtig hält.
Wenn Sie mit Bürgermeistern, mit Landräten, wenn Sie reden, Sie haben immer wieder die gleiche Antwort. Unsere Städte, unsere Gemeinden, unsere Landkreise, sie sind schlicht am Limit. Schulen, Kitas, Wohnungsmarkt, der Sozialstaat, das Gesundheitswesen, die Überforderung an vielen Stellen, sie ist sehr konkret.
Dobrindt lässt sich nicht abschrecken, auch nicht vom Verwaltungsgericht Berlin. Das hat Anfang der Woche im Eilverfahren entschieden, dass die Zurückweisungen von 3 Somaliern an der deutschen Grenze rechtswidrig waren. Zunächst müsse Deutschland gemäß der Dublin-Verordnung der EU klären, welches Land für das Asylverfahren zuständig sei. Die Bundesregierung argumentiert hingegen, von diesem EU-Recht dürfe in Ausnahmefällen, also in einer Notlage, abgewichen werden. Dobrindt will jetzt eine ausreichende Begründung dafür liefern. Darüber solle aber der Europäische Gerichtshof entscheiden. Kritik kommt aus der Opposition, etwa von linken Chefin Ines Schwertner.
Die Bundesregierung betreibt mit ihrer Migrationswende Rechtsbruch mit Ansage. Und das schlimmere Problem dazu ist noch, dass sie eine Politik verfolgt, die keinen Sinn hat. Sie geht nicht an die wirklichen Probleme heran. Das bedeutet, die Menschen, die zu uns kommen, brauchen Schutz, Arbeit. Sie brauchen hier eine Perspektive für Integration. Und wir brauchen keine 15.000 Bundesbeamten, die 200 Menschen zurückweisen.
Grünen-Chefin Franziska Brandner meint, dass sich Deutschland mit den verschärften Kontrollen keine Freunde macht.
Überall herrscht Unverständnis, auch wirklich Wut darüber, dass Deutschland offensichtlich aus politisch motivierten Gründen dieses Verfahren jetzt anwendet, was de facto kein Problem wirklich löst, aber vor Ort eben das Leben schwer macht.
Informationen waren das von Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann. US-Präsident Trump greift durch. Er schickt die Nationalgarde mit 2000 Frauen und Männern nach Los Angeles. So sollen da die gewaltsamen Proteste gegen die US-Einwanderungsbehörde gestoppt werden. Seit Freitag gab es in L.A. immer wieder Zusammenstöße zwischen Bundespolizisten und Demonstranten. Andreas Hein aus Los Angeles fasst die Lage zusammen.
Auch am zweiten Tag der Proteste kehrte keine Ruhe ein. Dass Präsident Trump jetzt Truppen der Nationalgarde nach Los Angeles schicken will, hält Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom für falsch. Dadurch werde sich die Lage nur noch verschärfen, teilte er mit. Am Samstag hat sich die Situation weiter hochgeschaukelt. Demonstranten protestierten lautstark gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE und blockierten Straßen. Die Polizei musste Blendgranaten und Tränengas einsetzen. Bilder vor Ort zeigen vermummte Menschen und ein brennendes Auto gegenüber Dutzende Polizeiwagen. Sheriff Robert Luna stellte klar:
Anybody has the right.
Jeder habe das Recht, sich friedlich zu versammeln und für seine Rechte einzustehen, aber die Linie sei überschritten, wenn andere angegriffen werden. Hier müsse die Polizei dann eingreifen. Die Einwanderungsbehörde arbeitet im Auftrag der Regierung. Das erklärt, warum die lokale Polizei nicht vorher über die Razzien informiert worden ist. Sie muss allerdings jetzt die Sicherheit gewährleisten und steht den Demonstranten gegenüber. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, ist außer sich. Sie wirft der Einwanderungsbehörde vor, mit den Razzien ein riesiges Chaos angerichtet zu haben, sagte sie dem Sender ABC. Es bringe Chaos in die Stadt und eine Art von Terror, und das sei inakzeptabel. Am Freitag hatte die Einwanderungsbehörde ICE in verschiedenen Stadtvierteln von Los Angeles Razzien durchgeführt und mehr als 40 Menschen festgenommen. Seitdem gibt es Proteste und Kundgebungen, auch friedliche.
Informationen von Andreas Hein aus Los Angeles.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Kathedrale Notre-Dame in Paris ist nicht nur ein architektonisches und religiöses Wahrzeichen, sondern gilt auch als zentraler Ort der europäischen Musikgeschichte. Vor allem um das Jahr 1200 wurde Notre-Dame zu einer Art Klanglabor. Unser Kulturkorrespondent in Paris, Thorsten Schweinhardt, hat dem Klang von Notre-Dame nachgelauscht.
In Paris wächst ab 1160 eine neue gotische Kathedrale in den Himmel. Schon bald wird Notre-Dame de Paris alle anderen Bauwerke dieser Zeit überstrahlen. Und um Notre-Dame herum entsteht zeitgleich eine völlig neue Klangwelt. Das hat man so noch nicht gehört. Hier intonieren nicht alle Sänger nur eine Stimme, wie im gregorianischen Choral. Stattdessen sind es drei, ja sogar vier Stimmen, die unterschiedlichen Melodien folgen und trotzdem in Harmonie zusammenklingen. Rund um die Kirche von Notre-Dame beginnt eine Gruppe von Musikern ab etwa 1200 auf völlig neue Weise Musik zu gestalten. Komponisten wie Leontine und Perrotin schreiben mehrstimmige liturgische Musik, die als Notre-Dame-Schule bekannt wird. Diese Werke sind speziell für die monumentale Akustik der Kathedrale komponiert. Die Wirkung, die sie dort entfalten, ist überwältigend. Notre-Dame gilt als Wiege der Polyphonie. Die musikalischen Innovationen verbreiten sich rasch über Paris hinaus in ganz Europa. Neue, mehrstimmige musikalische Formen wie Motette und Madrigal entstehen. Und auch die vollendeten Klangkathedralen der Barockmusik wären ohne Polyphonie undenkbar. Eine Fuge von Johann Sebastian Bach, gespielt auf der berühmten Cavalier-Coll-Orgel von Notre-Dame. Das historische Instrument mit seinen 8000 Pfeifen wurde beim Brand von 2019 zum Glück nicht zerstört. Die 1868 fertiggestellte Orgel gilt als Meisterwerk romantischer Klangtechnik. Orgelbauer Aristide Cavalier-Coll hat die historischen Orgelpfeifen aus dem 17. Jahrhundert restauriert und die Orgel gleichzeitig mit Innovationen des 19. Jahrhunderts erweitert, um für bessere Spielbarkeit und Klangfülle zu sorgen. Viele Komponisten haben speziell für die Orgel und die Akustik von Notre-Dame Stücke geschrieben. So zum Beispiel Olivier Messiaen, von 1939 bis zu seinem Tod 1992 Titularorganist von Notre-Dame. Die Kathedrale von Notre-Dame hat einzigartige Klangeigenschaften. Ihr langer Nachhall von 6 bis 8 Sekunden gibt Orgel- und Chormusik einen besonders vollen Klang. Durchschreitet man die Kathedrale, verändert sich die Akustik spürbar, abhängig von der Höhe der Decke und der Position im Kirchenschiff. Man könnte sagen, Notre-Dame ist ein begehbares Musikinstrument. Auch wenn sich durch den Brand und die anschließende Restaurierung die Akustik von Notre-Dame für immer verändert hat, die Kathedrale im Herzen von Paris bleibt ein einzigartiger, magischer Klangraum.
Die Kathedrale Notre-Dame in Paris hat einen ganz besonderen Klangraum. Davon hat sich Thorsten Schweinhardt überzeugt.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Lars Becker, guten Morgen. Los geht's mit Tennis. Coco Gauff hat sich gestern bei den French Open in Paris ihren zweiten Grand-Slam-Titel gesichert. Die US-Amerikanerin setzte sich in einem spannenden Finale in 3 Sätzen gegen die Weltranglisten-Erste Arina Sabalenka aus Belarus durch. Guido Ringel.
Es war eng und aufregend und auch aufreibend, dieses Finale bei den Frauen mit dem besseren Ende für Coco Gauff. Sie war einfach zäh und mutiger bei den wichtigen Punkten, leistete sich in der Summe nicht so viele Fehler. Die lagen eher auf der Seite der Nummer 1 der Welt, Arina Sabalenka. Für ihre Verhältnisse als Topspielerin war das zu flatterhaft. Davon konnte Gauff profitieren und nach 2 Stunden und 38 Minuten sich den Pokal schnappen.
I didn't think, honestly, that I could do it, but I'm actually gonna quote Tyler, the Creator.
Ich dachte nicht, dass ich es schaffen kann, aber es gab ja jemanden, der hat mir gesagt, wenn er einen Zweifel hätte, müsste er lügen. Wahrscheinlich habe ich mir was vorgemacht und konnte es eben doch. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Danke.
You guys were cheering for me so hard. So merci beaucoup.
Coco Gauff gewinnt ihren zweiten Grand-Slam-Titel, den ersten hier in Paris. Nach dem verwandelten Matchball suhlte sich die US-Amerikanerin im Sand von Roland-Garros und ließ ihren Tränen freien Lauf. Im kühlen und windigen Paris hatte Gauff für große Emotionen gesorgt. Nach einem Match, das nicht konstant auf dem höchsten möglichen Tennisniveau war, aber es war halt jederzeit spannend und eben mitreißend. Hingerissen vom Dreisatzerfolg war am Ende Coco Gauff die Siegerin der French Open 2025.
Heute dann zum Abschluss das Finale der Männer. Die Nummer 1 trifft auf die Nummer 2. Jannik Sinner, der Italiener, gegen Carlos Alcaraz aus Spanien. Im Juniorenwettbewerb triumphierte gestern ein deutscher Nachwuchsspieler in einem rein deutschen Finale. Der 17-jährige Nils McDonald gewann in 3 Sätzen 6-7, 6-0 und 6-3 gegen den gleichaltrigen Max Schönhaus. Es war der erste Grand-Slam-Titel für einen deutschen Nachwuchsspieler seit 11 Jahren. 2014 hatte Alexander Zverev die Australian Open gewonnen. Und damit geht's zum Fußball. Am Mittwoch hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ja bekanntlich das Halbfinale der Nations League gegen Portugal verloren mit 1-2. Daher bestreitet das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann heute nur das Spiel um Platz 3 um 15 Uhr in Stuttgart gegen Frankreich. Felix Mansel.
Die Frage des Tages, wie gegen die Franzosen spielen. Die Offensive des Vize-Weltmeisters ist, auch wenn Dembélé verletzt ausfällt, immer noch sehr gefährlich. Wir kriegen Mbappé und Doué in den Griff. Schon die Portugiesen haben der DFB-Elf im Halbfinale aufgezeigt, dass sie in der Abwehr häufiger nicht hinterherkam. Bundestrainer Julian Nagelsmann weiß, dass es gegen die Equipe Tricolore wieder ähnlich werden könnte.
Es ist halt nun mal so, dass jetzt die Franzosen sind vorne sehr schnell und wir haben jetzt nicht allzu viele Abwehrspieler, die eigentlich 36 laufen, aber die werden wir auch nicht mehr kriegen. Kann man jetzt sagen, okay, dann hören wir auf, die haben gewonnen. Oder es gibt halt einfach die Option, tiefe Bälle zu blocken, besser im Anlaufen zu sein, clever zu sein in Laufduellen.
Die deutsche Startelf dürfte sich gegenüber dem Portugal-Spiel verändern. Pascal Groß wird voraussichtlich Alexander Pavlovic im defensiven Mittelfeld ersetzen. Dennis Undav könnte von Beginn an stürmen. Trotz des verpassten Nations League-Finals sieht der Bundestrainer aber keine Motivationsprobleme bei seinen Spielern.
Es ist halt immer noch die deutsche Fußball-A-Nationalmannschaft. Wenn ich da in die Kabine muss und immer motivieren, dann muss ich den Kader umstellen, weil dann stimmt was am Kader nicht. Und am Ende ist ja auch Fußball, das ist ja was Schönes, was wir da machen. Das muss jetzt keiner einen Acker umgraben von Hand.
Aber vielleicht im Blick behalten, dass ein Sieg gegen Frankreich hinsichtlich der FIFA-Weltrangliste enorm wichtig werden könnte, denn Deutschland ist Stand heute bei der Vorrunde der WM 2026 in Amerika nicht als Gruppenkopf gesetzt.
Das Finale dann am Abend ab 21 Uhr in München, Spanien gegen Portugal. Basketball, Playoff-Halbfinale, die dritte Partie. Die Bayern, der Hauptrundenerste, hat sich gegen Heidelberg zu Hause klar durchgesetzt. 98-68, Florian Hecht.
Am Ende war es eine richtige Packung, die die Bayern den Heidelbergern verpasst haben. 98-68 plus 30 Punkte für den Titelverteidiger. Aber so hoch, wie es am Ende auf dem Anzeigewürfel zu lesen war, fühlte es sich lange nicht an. Knapp 30 Minuten bewiesen die Gäste Niemer-Qualitäten, kamen immer wieder heran, egal was die Münchner anstellten. Kurz vor Ende des dritten Viertels Heidelberg sogar nur 3 Punkte zurück. Dann aber riss der Faden und die Bayern ließen es 3-Punkte-Treffer regnen. Und sie bauten den Vorsprung damit schnell aus und zogen den Academics mit harter Verteidigung und schnellen Treffern endgültig den Zahn. Beste Werfer bei den Münchnern, Shabazz Napier mit 18 und Andi Obst mit 15 Zählern. Bei Heidelberg Topscorer DJ Horn mit 16 Punkten. Beim 98-68 für München, die jetzt in der Serie mit 2-1 führen.
Und nur noch einen Sieg benötigen. Genauso sieht's im zweiten Halbfinale aus. Ulm gegen Würzburg. Da hat Ulm Köln, der Hauptrundenzweite, ebenfalls die dritte Partie gewonnen. 99-86, führt ebenfalls mit 2-1 und braucht noch einen Sieg zum Einzug ins Finale. Und noch der Hinweis, heute eine Extrasendung Handball im RBB24 Inforadio. Entscheidung um die deutsche Meisterschaft. Wir übertragen das Spiel von Tabellenführer Füchse Berlin bei den Rhein-Neckar-Löwen und die Partie von Verfolger Magdeburg in Bietigheim live und komplett ab 15 Uhr in Konferenz. Der Sport mit Lars Becker.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Und es ist wieder Zeit für Geschichte. Dazu begrüßt Sie Harald Asel. Wir blicken heute auf deutsche Geschichte in Tschechien und auf ein Land, das seltener in unseren Nachrichten vorkommt und doch eine reichhaltige Geschichte hat, Mauretanien. Kennen Sie den Ort Ualata im Osten des Landes? Wenn Sie diesen Ort in Google Maps eingeben, dann ist drumherum lange so gut wie nichts. Wüste eben. Aber heftige Regenfälle des letzten Jahres haben die großartigen Lehmbauten beschädigt und das trifft auch eine der ältesten Bibliotheken des Landes. Mehr darüber weiß Anne Bayer.
Mohammed Ben Wati blättert in einem alten Buch mit arabischen Schriftzeichen. 300 Jahre alt ist dieses Manuskript. Der Einband ist bräunlich und die Seiten wirken hauchdünn. Die handgeschriebenen Schriftzüge sind aber gut zu lesen. Der Imam ist, wie seine Vorfahren, Hüter von fast tausendjährigem Wissen. Ehrfürchtig erklärt er in seiner Landessprache Hassania, welche Schätze er in der Bibliothek von Ualata, einem kleinen Ort mitten in der Wüste Mauretaniens, verwaltet. Die Bibliothek ist sehr umfangreich und deckt verschiedene Bereiche ab. Wissen über Sprache, Koranwissenschaften, Geschichte, Rechtsprechung und sogar Astronomie. Alle Wissenschaften sind hier vertreten. Über 200 Manuskripte umfasst der Familienbesitz, von denen das älteste aus dem 14. Jahrhundert stammt. Denn Ualata war lange Zeit ein wichtiger Ort für Karawanen auf dem Weg durch die Sahara. Gegründet zwischen dem 11. und 12. Jahrhundert, wurde er zu einem wichtigen Zentrum der Gelehrsamkeit in der islamischen Kultur. Jetzt versucht Mohammed Ben Bati, diese Bücher in seiner Bibliothek vor dem Zerfall zu bewahren. Diese Werke wurden über einen langen Zeitraum hinweg vernachlässigt. Vor allem dann, als mein Vater und mehrere Bewohner die Stadt aufgrund der prekären Lebensbedingungen verlassen haben und auf der Suche nach einer besseren Zukunft ausgewandert sind. Die Manuskripte waren mehrere Jahre lang unbeaufsichtigt und viele von ihnen verschwanden schließlich oder verfielen. Ein Problem, das den ganzen Ort betrifft. Ualata leidet seit Jahrzehnten unter der Abwanderung seiner Bewohner und Bewohnerinnen auf der Suche nach wirtschaftlichen Perspektiven. Viele Häuser sind zu Ruinen geworden, so Sidi Mohamed Lemin Sidia, Vertreter der Nationalen Stiftung für die Erhaltung der Altstadt in Ualata. Es ist eine alte, es ist eine wunderschöne und es ist eine außergewöhnliche Stadt. Aber es wäre nötig, dass die Bevölkerung von Ualata wirklich nach Ualata zurückkehrt, um ihre Häuser wieder aufzubauen und sie instand zu setzen, damit sie in einem guten Zustand bleiben. Zum einen versandet die Stadt immer mehr und die zunehmende Wüstenbildung ist ein großes Problem. Aber auch die heftigen Regenfälle im letzten Jahr haben zum Beispiel das Haus von der Einwohnerin Kadi einstürzen lassen, da sie den Lehm aus den Mauern gespült haben. Sie weiß nicht, wie sie es ohne Hilfe wieder aufbauen soll. Viele, viele haben Ualata verlassen und die Häuser sind eingestürzt, alle. Wenn du dort oben bei der Stadt vorbeigehst, siehst du die eingestürzten Häuser. Die Leute sind alle in die Hauptstadt Nouakchott gegangen. In den entvölkerten Straßen der Stadt zeugen rötlich-braune Steinhaufen und eingestürzte Mauern von der Verwüstung der letzten, besonders heftigen Regenzeit. Auch ein Teil des Daches des kleinen Raums der Bibliothek wurde schon einmal vom Regen zerstört. Das war vor 8 Jahren. Manche Bücher haben damals Wasserflecken abbekommen, aber Imam Mohammed Ben Bati ist fest entschlossen, seine Bücher und seine Bibliothek zu retten. Sie repräsentiert meiner Meinung nach Mauretanien in seiner Gesamtheit, ohne Unterschied, da sie eine der ältesten Bibliotheken der Region ist. Durch ihn und seine Bücher wird die Chronik dieses historischen Ortes weitergeschrieben und damit auch ein Stück weit die Geschichte Mauretaniens.
Anne Bayer über die Bibliothek von Ualata im Osten Mauretaniens. Es wird schwer werden, von dort etwas per Fernleihe zu bestellen. Nach Tschechien. Dort ist die Geschichte der deutschen Besatzungszeit und der anschließenden Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung noch immer ein heißes Thema. 80 Jahre nach Kriegsende hat nun die tschechische Regierung beschlossen, sich um die verfallenden Friedhöfe mit deutschen Gräbern zu kümmern. Die Zivilgesellschaft ist da schon in Vorleistung gegangen, wie unsere Korrespondentin Marianne Allweis erfuhr.
Wenn Ulf Brossmann in seine Heimat fährt, dann führt ihn sein erster Weg immer auf den Friedhof. In Mankowice, ganz im Osten von Tschechien, dem früher deutsch geprägten Mankendorf, liegen viele seiner Vorfahren begraben.
Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das war 1990, da war er also vollkommen ungepflegt.
Als dreijähriges Kind wird Brossmann vertrieben. Er ist einer von rund 3 Millionen Sudetendeutschen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten die Tschechoslowakei verlassen müssen. Er landet in einem Lager, später in Bayern. Heute ist er als Bundeskulturreferent der Sudetendeutschen auch für die Gräber zuständig. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs reist er regelmäßig nach Tschechien.
Wir Mankendörfer sind dann öfter rübergefahren mit Bussen und haben dann versucht, über die Gemeinde, über die Bürgermeister eingreifen zu können. Und der Friedhof ist in einem sehr, sehr guten Zustand heute. Und die Tschechen sind also voll hinter dieser Leistung.
Inzwischen gibt es viele grenzüberschreitende Initiativen wie diese, oft unterstützt vom deutsch-tschechischen Zukunftsfonds. Doch noch immer ist ein Großteil der deutschen Gräber in sehr schlechtem Zustand. Es sind wohl Hunderttausende in weiten Teilen von Tschechien. Die Prager Regierung will das nun ändern. Es sei unwürdig, diese Orte verfallen zu lassen, findet die Menschenrechtsbeauftragte Klara Šimáčková-Laurenčíková. Ich stamme selbst aus dem Sudetengebiet. Ich komme aus Nordböhmen, aus Most. Die Pflege dieser wichtigen Gedenkstätten trägt dazu bei, dass wir in guter Nachbarschaft leben können, dass wir unsere Geschichte und unsere Vorfahren kennenlernen und dass wir einige Orte mit traumatischen Erinnerungen vielleicht auch rehabilitieren können. Die tschechische Regierung legt ein eigenes Förderprogramm für den Erhalt alter deutscher Gräber auf. Sie stellt kommendes Jahr rund 400.000 Euro bereit, in den Jahren danach doppelt so viel. Auch EU-Gelder sind angefragt. Denn klar ist auch, es handelt sich eher um eine symbolische Geste. Alle Gräber werden ohnehin nicht zu retten sein. Vielerorts sollen eher Denkmäler errichtet werden. Außerdem ist klar, der Schritt kommt spät. Ich bin davon überzeugt, dass die Pflege der deutschen Gräber sehr wichtig ist, nicht nur für die Überlebenden und die Verstorbenen, sondern auch für uns, die Nachkriegsgeneration, egal welcher Nationalität. Sagt Leo Steiner vom zuständigen Ministerium für Regionalentwicklung. 1992 garantiert Tschechien im Vertrag über gute Nachbarschaft mit Deutschland eigentlich den Erhalt der Gräber. Lange Zeit passiert allerdings wenig. Vor 10 Jahren fordert die in Tschechien verbliebene deutsche Minderheit dann ein, dass sich der Staat engagiert. Es werden Arbeitsgruppen gebildet, später die deutschen Gräber in einem Forschungsprojekt erfasst. Vor 2 Jahren bezieht Tschechien die sudetendeutsche Seite offiziell ein. Danach geht es sehr schnell. Für Martin Zingel, den obersten Vertreter der deutschen Minderheit in Tschechien, ist mit dem Bekenntnis der Regierung ein großes Ziel erreicht.
Wir haben ja von Beginn an gesagt, dass wir diese Gräber nicht nur als Steine empfinden, sondern als Erinnerungsorte. Man konnte früher auch das alles machen, aber dass es nie zu spät ist, weil es ist nie zu spät, sich zu erinnern.
Friedhöfe als Erinnerungsorte für eine schwierige, aber gemeinsame Geschichte der unterschiedlichen Volksgruppen in Tschechien. Zum Schluss darf ich schon mal auf die nächste Woche schauen. Dann starten ja die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci mit dem Thema Grand Tour. Wer es sich leisten konnte, der reist im 18. und 19. Jahrhundert durch Europa meist nach Italien. Die klassische Bildungsreise lange vor Neckermann und Co., vor Studiosus und Karawane. Auf diese Weise kamen Ideen und Techniken, auch künstlerische Trends, quer durch Europa. Das werden die Konzerte versuchen, ohrenfällig zu machen. Und was dahinter an Kulturgeschichte steckt, das möchte ich mit der Chefdramaturgin Anna-Maria Pammer besprechen. Nächste Woche. Und das war für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Vielen Dank fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns zurzeit keine aktuellen Meldungen vor. Stadtverkehr Berlin. Mitte und Friedrichshain, Karl-Marx-Allee bis Frankfurter Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen am Nachmittag ist der Abschnitt zwischen Gruner und Gürtelstraße bis morgen früh voll gesperrt. Zudem gibt es in Kreuzberg rund um den Blücher Platz für das Straßenfest umfangreiche Sperrungen. Westend, die Preußenallee, ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend gesperrt. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße zwischen Schaperstraße und Bundesallee in Richtung Hohenzollerndamm wegen Schäden im U-Bahn-Tunnel gesperrt. Für die U3 fahren weiterhin Busse zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz. Bauarbeiten bei der S-Bahn Berlin. Bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse. Den Livestream im rbb24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
rbb24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. In München hat eine 30-jährige Frau am Abend auf mehrere Menschen eingestochen. Polizeibeamte konnten die Angreiferin schließlich stoppen. Iris Härtle.
Wie die Polizei mitteilte, haben Beamte auf die Angreiferin geschossen. Sie wurde danach ins Krankenhaus gebracht und erlag dort ihren Verletzungen. Die Frau hatte zuvor in der Nähe der Theresienwiese, wo alljährlich das Münchner Oktoberfest stattfindet, zwei Menschen mit einem Messer leicht verletzt. Einen 56 Jahre alten Mann und eine 25-jährige Frau. Für beide bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt, ob die Frau mit den beiden Opfern in Beziehung stand, hält es aber eher für unwahrscheinlich.
Der Lärmaktionsplan für Berlin soll noch im Juni beschlossen werden. Das hat Verkehrs- und Umweltsenatorin Bonde in der rbb24-Abendschau angekündigt. Dabei hat sie auch Kritik zurückgewiesen, wonach der CDU-geführte Senat zurück zur autofreundlichen Stadt wolle. Man werde ganze Abschnitte zu Tempo-30-Zonen in der Nacht erklären. Da könne man nicht von autofreundlich sprechen, so die Senatorin. In Brandenburg werden die meisten Anträge auf Anerkennung von Corona-Impfschäden abgelehnt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Danach wurden bis Ende April beim Landesamt für Soziales und Versorgung 316 Anträge bearbeitet und 286 abgelehnt. Juliana Koch, rbb 24.
Gesundheitsministerin Müller betonte, zu viele Geschädigte müssten noch um Anerkennung kämpfen. Die Erfassung und Entschädigung von Impfschäden müsse in Deutschland einfacher und enttabuisiert werden, forderte Müller. Folgen einer Impfung gegen Covid-19 können starke Erschöpfung, körperliche Schwäche, Kopfschmerzen oder Schlaf- und Konzentrationsstörungen sein.
Bundesinnenminister Dobrindt will die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten, sogenannten Tasern, ausstatten. Der CSU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er werde noch in diesem Jahr die rechtlichen Rahmenbedingungen auf den Weg bringen. Der Einsatz des Tasers sei ein geeignetes Mittel, um auf die gestiegene Bedrohung der Polizei im öffentlichen Raum zu reagieren, so Dobrindt. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft heute in der Nations League im Spiel um Platz 3 auf Frankreich. Die Begegnung beginnt um 15 Uhr. Sollte es nach 90 Minuten keinen Sieger geben, geht es direkt ins Elfmeterschießen. Das Endspiel in der Nations League bestreiten um 21 Uhr Spanien und Portugal. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sehr wechselhaft mit vielen Wolken, ab dem Mittag verbreitet Schauer und Gewitter, maximal 17 bis 21 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 13 und in Rathenow 14 Grad. Es weht böiger Wind aus Südwest. Morgen am Pfingstmontag dicht bewölkt mit leichtem Regen, der später zunimmt. Selten sonnig bei nur noch 16 bis 19 Grad. Die Zeit 8.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und bittet.
Ich traue dem Mann nicht und ich traue Jarosław Kaczynski nicht. Jarosław Kaczynskis Ziel ist der Sturz der legalen Regierung. Der erste Test dafür wird eine Vertrauensfrage sein, die ich demnächst an den Sejm stellen werde.
Ihr hört in Polen den Podcast aus dem ARD-Studio Warschau mit Christine Joachim und Martin Adam. Hallo.
Witam, was tun wir hier? Wir begleiten seit der polnischen Parlamentswahl in Polen 2023, also seit die rechtspopulistische PiS abgewählt wurde, den Umbruch in diesem Land. Die neue Regierung um Donald Tusk und ihren Versuch, ihre versprochenen Reformen, vor allem das Aufräumen nach dem Staatsumbau der PiS, irgendwie noch auf die Reihe zu bekommen.
Die große Überfrage, die uns dabei begleitet, ist, kann man Rechtspopulismus eigentlich abwählen? 2023 haben viele Menschen in Polen gesagt, das war vielleicht die letzte Wahl, bei der das demokratisch noch möglich war, obwohl damals schon Gerichte, öffentliche Medien, Staatskonzerne und alle möglichen anderen Institutionen unter PiS-Kontrolle waren und munter im Wahlkampf mitgespielt haben.
Und jetzt haben wir eine Antwort auf diese Frage. In Folge 6 im Oktober 2023, da haben wir euch erzählt, dass die PiS damals trotz all dieser Macht verloren hat und dass es mit Donald Tusk eine neue Regierung geben wird. Und in Folge 46, also jetzt, 40 Folgen und anderthalb Jahre später, erzählen wir euch vom neuen polnischen Präsidenten.
Karol Nawrocki. Und damit erzählen wir auch ein bisschen was über die Macht der rechtspopulistischen PiS, die zwar in der Opposition sitzt und sich trotzdem so tief in die Strukturen des Staates eingeschrieben hat, dass sie ihn blockieren kann.
Aber wir sind in Polen, hier ist nichts nur schwarz oder weiß. Was da also passiert ist in dieser irren Wahlnacht, warum erst der liberale Kandidat Trzaskowski gefeiert hat und dann plötzlich Nawrocki Präsident wird, es gibt viel zu besprechen. Los geht's.
Kapitel 46. Nawrocki gewinnt in der zweiten Runde.
1. Juni, 21 Uhr abends.
Lass uns ein paar Minuten vorher einsteigen.
Okay.
Du warst im Studio, hast da auf die Wahlergebnisse gewartet. Ich durfte tollerweise vor dem Präsidentenpalast stehen und habe da Live-Schalten gemacht.
Christine durfte endlich mal raus.
Ich durfte endlich mal raus, ja, das war toll. Und vor dem Präsidentenpalast hatten sich ganz viele Menschen versammelt. Da gab es auch Demos, so Pro-Trzaskowski-Demos, die sind irgendwann abgezogen. Und dann kamen so ganz normale Leute. Und es gab da eine Bühne von TVN, von dem privaten Fernsehsender. Die haben da groß aufgebaut, um da ihre ganzen Gesprächsrunden direkt vor der Kulisse des Präsidentenpalastes abzufeiern. Ich fand es total interessant in dieser ganzen Zeit, bevor dann das Ergebnis da war, also die Exit-Poll-Zahlen. Die Moderatoren von TVN sind ja da wenig objektiv, ne? Also die haben schon sehr deutlich gemacht, für wen die da sind. Die standen auf der Bühne, haben dann teilweise Rafał, Rafał gerufen und
die Moderatoren?
Ja. Also nicht auf Sendung, aber halt während, also zu den Menschen, die sich da vor dem Präsidentenpalast gesammelt hatten. Das ist schon einfach sehr deutlich, wie gespalten diese Medienlandschaft hier ist in Polen. Da machen die gar kein Geheimnis draus.
21 Uhr gibt es hier diese Nachwahlbefragungen. Es gibt keine Hochrechnungen, aber eben Exit-Polls. Die Menschen, die gewählt haben, werden gefragt. Und es deutete sich vorher schon an, die Wahlbeteiligung dürfte relativ hoch sein. 72%, glaube ich. Und die Vermutung vorher war ja, dass eine hohe Wahlbeteiligung Rafał Trzaskowski helfen würde.
Według wstępnych sondażowych wyników drugiej tury wyborów prezydenckich wygrywa Rafał Trzaskowski 50,3%.
50,3% für Rafał Trzaskowski und 49,7% für Karol Nawrocki. Also eigentlich sowas von close, dass man eigentlich sagen kann, too close to call.
50,3 versus 49,7. Das ist nix.
Mhm.
Und trotzdem, man hat es eben im Hintergrund schon gehört, die Leute haben gejubelt.
Ja, da war irgendwie Jubel.
Ist bei dir auch gejubelt worden?
Ja, das war allerdings weniger leise. Die Leute hatten alle auf ihr Handy gestarrt, weil es gab da jetzt keine Monitore, wo das Ergebnis angezeigt wurde. Und aber auch die Kollegen von TVN oben auf der Bühne reckten dann schon die Arme in die Luft, als das Ergebnis rauskam. Und die haben alle sich extrem gefreut. Also da sind sogar Freudentränen gelaufen. Also man hat wirklich gemerkt, wie viele Emotionen hier bei den Leuten im Spiel sind bei dieser Wahl. Die lagen sich in den Armen, die sind gehüpft, gesprungen und es war schon sehr beeindruckend.
Also ich kann dir sagen, hier im Studio war es totenstill.
Wirklich?
Einfach weil allen klar war, dass das noch nicht heißt, dass wir... Also A, man kann das gar nicht bewerten, aber B, auch einfach für unsere Arbeit. Man muss ja irgendwie dann eine Nachricht rausschreiben. Und es war einfach klar, wir sind jetzt noch nicht schlauer. Wir wissen überhaupt noch nicht, wer jetzt hier gewinnt. Das hat Rafał Trzaskowski nicht aufgehalten.
Auf seiner Wahlparty, der hat in Warschau gefeiert, ist er in Jubelstürme ausgebrochen. Alle Leute dort eigentlich auf dieser Party. Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt, aber ich denke, dass in die polnische Sprache, in die Sprache der polnischen Politik jetzt für immer die Formulierung eingehen wird, na Zelensky.
Na Zelensky.
Na Zelensky.
Ich wirklich lustig.
Gillette für das beste Mann.
Also um eine Gillette-Breite, eine Rasierklingenbreite. Und ja, eigentlich zu knapp, um so zu feiern.
Ich war wirklich überrascht, dass der wirklich gesagt hat, wir haben gewonnen. Also das.
Da haben viele sehr schnell gesagt, na ja, wenn das mal nicht voreilig war.
Also zum Beispiel Karol Nawrocki.
Karol Nawrocki hat gesagt, na ja, warten wir es ab.
Ja, er hat sogar ganz klar gesagt, wir werden heute Nacht noch gewinnen.
Bei den Aber er war schon zurückhaltender, fand ich, als bei seinen Wahlkampfauftritten. Mhm. Auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite hat sich Karol Nawrocki ganz großer Zitate bedient. Und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und bittet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinem bösen Weg abkehrt, dann werde ich ihnen vergeben und ihr Land erlösen.
Wow.
Kann man vielleicht erkannt, ist ein Bibelzitat.
Es ist unfassbar, dass der, also dieses Bibels, also was, als guter Katholik müsste man das auch doch eigentlich als Gotteslästerung irgendwie einstufen.
Ja. Das waren die ersten Worte, die er gesprochen hat. Damit hat er die Rede aufgemacht, dass er wirklich wie der Herr himself auf die Bühne tritt und sagt, wenn mein Volk sich demütigt, na dann bin ich auch bereit, nochmal hinzugehen.
Und bittet und meine Gegenwart sucht, das ist schon krass. Ja, gut.
Tatsächlich hat sich die Stimmung auch relativ schnell gedreht.
Also kurz nach 23 Uhr sind dann die nächsten Nachwahlbefragungen etwas genauere Zahlen rausgekommen.
Są już wyniki badania Late Poll, jest 23:09 i te wyniki różnią się od Exit Poll, dlatego że zgodnie z badaniem Late Poll, które właśnie otrzymaliśmy.
Also die Late Poll Ergebnisse unterscheiden sich von den Exit Poll Ergebnissen, sagt der Moderator dort und die Musik im Hintergrund.
Dramatisch.
Also passend aufgelegt, weil nämlich Karol Nawrocki auf einmal geführt hat und vorne lag.
Viele hatten, glaube ich, noch gehofft, also viele aus dem Trzaskowski-Lager, naja, vielleicht dreht sich's nochmal wieder in die andere Richtung, aber am nächsten Morgen waren dann recht schnell, also ich war echt überrascht, wie schnell das ging, 100% aller Wahlkreise ausgezählt und dann stand das Ergebnis fest und das hat sich eben nicht mehr gedreht.
50,89% für Karol Nawrocki, 49,11% für Rafał Trzaskowski, also na Gillette-Gillette, wirklich nochmal eine abgeschliffene Rasierklinge, aber ein knapper Sieg ist trotzdem ein Sieg.
Und was dieses extrem knappe Ergebnis dann konkret in Wählerstimmen genau ausmacht, das hat der noch amtierende Präsident Andrzej Duda himself am Montag dann mal zusammengefasst.
Hat es aber ein bisschen anders ausgelegt.
Mhm. 370.000 Stimmen mehr hat Dr. Karol Nawrocki bekommen. Das hat ihm den Sieg verschafft. Eine deutliche Überlegenheit. Ich freue mich darüber, denn Karol Nawrocki hat angekündigt, er werde die Politik fortsetzen, die ich von Präsident Lech Kaczynski übernommen und in all den Jahren realisiert habe.
Eine deutliche Überlegenheit, also von, ja, was gut, 1,5%. Lech Kaczynski finde ich interessant, dass Andrzej Duda sich immer auch auf Lech Kaczynski beruft, also den damaligen Präsidenten, der 2010 in diesem Flugzeugabsturz in Smolensk in der Regierungsmaschine ums Leben gekommen ist, der Zwillingsbruder von Jarosław Kaczynski. Das gibt eigentlich, glaube ich, nicht so eine richtig politische Tradition von Lech Kaczynski, außer dass auch er quasi für die Peace gearbeitet hat. Und wenn er sagt, dass Nawrocki verspricht, diese Politik fortzusetzen, dann heißt das halt genau das. Auch Nawrocki wird vor allem von seinem Vetorecht Gebrauch machen und die Regierung von Donald Tusk, die liberal-konservative Koalition, blockieren und letzten Endes darauf hinarbeiten, dass die Peace bei der nächsten Parlamentswahl wieder gewählt wird.
Und genauso sehen das natürlich auch andere Parteimitglieder der KO, also der Partei von Rafał Trzaskowski und von Donald Tusk. Boris Budka ist Europaabgeordneter in Brüssel.
Ja, nie mam zaufania do tego człowieka.
Ich traue dem Mann nicht und ich traue Jarosław Kaczynski nicht. Ich würde mir im Interesse Polens wünschen, dass ich falsch liege, aber ich denke nicht. Jarosław Kaczynskis Ziel ist der Sturz der legalen Regierung und ich fürchte, Karol Nawrocki wird sein Werkzeug sein, um alle Reformen zu blockieren.
Ich obawiam się, że Karol Nawrocki będzie narzędziem Kaczyńskiego do tego, by blokował jakiekolwiek reformy.
Und diese Befürchtung wurde dann auch von einem PiS-Abgeordneten, nämlich von Pavel Schrott, auch nochmal bestätigt.
Wenn Präsident Nawrocki zu einer Zersetzung dieser Koalition, zum Sturz der Regierung und zum Austausch durch eine andere führt, ich bin gegen die Regierung, also ich könnte so eine Lösung nur gutheißen. Kibicował, also ist er tatsächlich eigentlich, er würde das feiern, sagt er. Das ist nicht unbedingt versteckt, was da der Plan ist. Wir haben uns natürlich umgehört direkt danach, auch in der Stadt. Man muss das immer dazu sagen, wir sind hier in Warschau. Ne? Also Rafa Trzaskowski, das ist schon sein
Home-Turf.
Die Wahrscheinlichkeit, dass man hier auf Trzaskowski Anhänger trifft, wie du ja erzählt hast vom Präsidentenpalast, die ist deutlich höher. Elch Bieta zum Beispiel.
Trzaskowski wäre ein viel, viel besserer Präsident gewesen. Und ich will als Präsidenten keinen Hooligan und Zuhälter, der die Leute betrogen und gestohlen hat. Ich habe Angst, dass sie uns aus der EU herausführen und dass es schreckliche Armut geben wird.
Ja, da hört man mehrere Sachen. Mhm. Das ist also das, worüber wir auch in der letzten Folge schon gesprochen haben. Dieser wahnsinnig zugespitzte Wahlkampf, auch die hohe Emotionalität auf beiden Seiten, dass also man ähnliche Stimmen auch bei den Veranstaltungen vor der Wahl auf der Peace-Seite gehört hat. Wenn der andere gewinnt, dann sterben wir alle unterm Tusk-Regime. Das ist ein O-Ton von einer Frau, die wir auf einer Demo getroffen haben. Ja, wirklich so die Angst, dass alles zugrunde geht. Hört man auch bei Igor.
Fatalnie, płakać się chce.
Schrecklich. Es ist zum Heulen, dass der Gewinner ein Zuhälter, ein Krimineller ist. Er soll unser Land auf der internationalen Bühne vertreten. Es wird mit Sicherheit einen großen Konflikt in der Regierung geben, weil er alle Gesetze blockieren wird.
Also auch hier wieder der Vorwurf der Zuhälterei. Das ist jetzt bei beiden drin gewesen. Das hat sich offensichtlich festgesetzt. Das ist ein Vorwurf, das ist eine Anschuldigung, die ist nicht irgendwie gerichtsfest oder sowas. Aber es wird ja Karol Nawrocki, darüber haben wir auch in der letzten Folge gesprochen, nachgesagt, dass er in seiner Zeit als Türsteher in der Hooligan-Szene in Danzig, in der er damals unterwegs war, dass er da auch beteiligt gewesen sein soll an so einer Art Geschäft, dass er als Türsteher Prostituierte an die Hotelgäste vermittelt hat und damit Geld verdient, Geld gemacht hat.
Genau, das ist ein Vorwurf. Er streitet das ab. Die Hooligan-Geschichte hat er zugegeben, dass er als Fußball-Hool an wirklich organisierten Schlachten irgendwo in Wäldern teilgenommen hat. Radosław hat das auf jeden Fall nicht gestört. Das wird schon in Ordnung sein. Besser als mit diesem Tollpatsch, denn mit ihm könnten sie, unter anderem die Deutschen, alles machen.
Der Tollpatsch meint der Trzaskowski oder wen?
Genau. Trzaskowski ist für Radosław der Tollpatsch. Und dieses, die Deutschen könnten mit ihm alles machen, das ist eben genau diese Peace-Geschichte. Donald Tusk oder vor Trzaskowski, das seien eigentlich alle quasi deutsche Agenten. Deutschland kontrolliere die Europäische Union und das alles, um Polen klein zu halten, wenn nicht sogar kaputt zu machen.
Wie konnte es eigentlich passieren, dass Rafał Trzaskowski, der über Monate in allen Umfragen teilweise sehr, sehr deutlich vorne lag, wieso hat er am Ende doch verloren? Wie konnte er gegen einen Kandidaten verlieren, der aus dem Nichts kam, der sich einen Skandal nach dem anderen im Wahlkampf geleistet hat? Was ist da genau passiert? Ein Erklärungsversuch ist ganz oft aufgetaucht, dass eigentlich diese Wahl auch eine Abstimmung gegen die Eliten war oder gegen die sogenannten Eliten. Das Gefühl, dass vieler Polen, dass sie nicht ernst genommen werden, dass auf sie herabgeblickt wird.
Da bricht sich natürlich Bahn, dass hinter diesem großen Dauerstreit, hinter dieser Polarisierung, Peace Kaczynski auf der einen Seite, Bürgerkoalition K.O., Tusk auf der anderen Seite, der auch künstlich angefacht wird durch diese ganzen Verschwörungsgeschichten von wegen Deutschland steht hinter allem und so. Aber die Grundlage dafür ist natürlich trotzdem eine stark polarisierte Gesellschaft, wo Wohlstand, wo Reichtum immer noch sehr ungleich verteilt ist, wo eben es einen großen Unterschied gibt zwischen Stadt und Land, zwischen Ost und West, zwischen denen, die von der Transformation in den 90ern, in den frühen 2000ern nicht nur profitiert haben, sondern auch reich geworden sind und denen, die hart gearbeitet haben.
Denen es zwar auch besser geht
als vorher. Denen es oft auch besser geht, aber eben nicht anteilig. Mhm. So, damit hat die Peace ja auch 2015 die Wahl gewonnen. Also wir haben jetzt verschiedene Erklärungsansätze gehört. Der Kandidat war der falsche, die Regierung ist im Grunde auch abgestraft worden und generell gibt es also irgendwie dieses gespaltene Land und so ein Hass auf oder eine Ablehnung von Eliten. Die Liste kann man auch noch länger machen. Wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen. Rafał Trzaskowski ist unglaubwürdig nach rechts gewandert im Wahlkampf mit migrationsfeindlichen Tönen, mit so Ideen wie, dass das Kindergeld für ukrainische Geflüchtete, dass es das nur noch gibt unter bestimmten Auflagen.
8.49 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der B2 Berlin Richtung Lutherstadt Wittenberg. Zwischen Neufahrland und Nedlitzer Straße in Potsdam-Bornstedt liegt ein toter Fuchs auf der Fahrbahn.
Dass das Kindergeld für ukrainische Geflüchtete, dass es das nur noch gibt unter bestimmten Auflagen. Und das hat eben auch gerade die eigene Wählerschaft sicherlich verprellt.
Und ein möglicherweise auch wichtiger Faktor ist eine ziemlich deutliche Unterstützung der US-Administration rund um Donald Trump gewesen. Also wir haben, glaube ich, auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen, dass Nawrocki in Washington war und sein Wahlkampfteam es irgendwie geschafft hat, ein gemeinsames Foto von ihm und Donald Trump zustande zu bringen. Beide Daumen in die Luft gereckt, also beide mit Daumen hoch. Dann gab es die Woche vor der Stichwahl in Jeschuf, da wo auch die große Militärbasis ist, über die die gesamten Militärhilfen in die Ukraine laufen. Eine Veranstaltung, CPAC, eine große Konferenz, eine Unterstützerkonferenz der US-Republikaner eigentlich, die mittlerweile aber auch in Europa ihre Ableger hat. Und zu dieser Konferenz, da sollte eigentlich J.D. Vance anreisen. Der hat aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht mehr, hat er abgesagt. Dafür kam aber jemand anders aus der US-Administration, nämlich Kristi Noem, die ist Heimatschutzministerin. Karol Nawrocki war auch da. Wir wollen, dass ihr den richtigen Anführer wählt. Ihr werdet Europa zurück zu konservativen Werten führen. Wir wissen, dass die Menschen ihre Rechte von Gott erhalten und nicht von irgendwelchen ungewählten oder gewählten Bürokraten.
Ja, so richtig so ein flammendes Plädoyer für die Demokratie, ne?
Ja, die Rechte kommen doch von Gott, nicht von irgendwelchen gewählten Fuzzis da.
Das war wirklich krass. Ja. Also als ich diesen Auftritt gesehen habe, dachte ich so, weil wie kann das möglich sein? Ich meine, die Frau ist Ministerin und das ist nicht, ich meine, das ist nicht ein bisschen Wahlkampfeinmischung. Das ist wirklich, also massiv. Deutlicher geht's nicht. Ha, doch, geht deutlicher. Doch. Denn sie hat nämlich nicht nur über Karol Nawrocki gesprochen, sondern auch über dessen Konkurrent Rafał Trzaskowski.
Ich habe über die Jahre gesehen, wie Sozialisten und Leute wie dieser Bürgermeister von Warschau, der eine absolute Katastrophe ist, unsere Länder zerstört haben, weil sie durch Angst geführt haben. Sie nutzen Angst, um Menschen zu kontrollieren.
By fear. They have used fear to control people.
Das ist einfach krass.
Das ist wirklich krass.
Also wir haben es jetzt als Katastrophe übersetzt. Sie sagte wörtlich, a total train wreck of a leader. Mal abgesehen davon, dass es so, also es ist so weit weg von der Realität. Rafał Trzaskowski wurde von der Peace oder von den Menschen, die ihn nicht gewählt haben, vorgeworfen, dass er ein abgehobener Großstadtschnösel ist, der für Neoliberalismus steht. Also wirtschaftspolitisch wahrscheinlich eher näher an dem, was Kristi Noem so vertritt. Die Peace hat Politik gemacht mit Sozialprogrammen, mit dem, was in den USA als ganz schlimmer Sozialismus verschrien wäre. Jetzt zu sagen, dass Trzaskowski, dieser liberale Hauptstadtmensch, der sich für die Rechte von Minderheiten einsetzt, dass er durch Angst führt und so ein sozialistischer Weltenzerstörer ist, ich habe gelacht und dann habe ich aber gemerkt, nee, da lacht aber keiner in dem Saal. Die finden das gut.
Donald Tusk äußert sich zu diesem Wahlergebnis und was das eigentlich für ihn und seine Regierung jetzt bedeutet. Als Premierminister der polnischen Regierung werde ich keinen Moment anhalten mit meiner Arbeit und unserem gemeinsamen Kampf für das Polen, das wir uns damals an der Schwelle zur Unabhängigkeit erträumt haben. Frei, souverän, sicher und wohlhabend. Die Präsidentschaftswahlen haben daran nichts geändert und werden daran nichts ändern.
Also aufgeben ist nicht, aber das reicht Tusk noch nicht. Tusk hat nämlich einen Plan. Er hat so ein bisschen das Problem ja, dass er weiß, dass alle wissen, sowohl im Land als auch außerhalb, sprechen wir gleich noch drüber, dass er jetzt in einer schwierigen Situation ist, dass er mit Karol Nawrocki eigentlich Andrzej Duda 2.0 vor der Nase sitzen haben wird, dann ab August, wenn der Amtswechsel stattgefunden hat, vielleicht sogar noch radikaler, weiß man alles noch nicht, und sich jetzt die Frage stellt, was macht denn der jetzt? Kann der jetzt noch weiter regieren? Also, erstes Signal, klar, ich mache auf jeden Fall weiter. Und zweites Signal, Dafür braucht es Unterstützung.
Das wird Einigkeit und Mut von der gesamten Koalition erfordern. Der erste Test dafür wird eine Vertrauensfrage sein, die ich demnächst an den Sejm stellen werde.
Am 11. Juni soll es diese Vertrauensabstimmung geben.
Was bezweckt er damit? Also wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass er plant, dass er die verliert und damit Neuwahlen ausgerufen werden.
Nee, es wäre überhaupt nicht im Sinne von irgendjemandem in dieser Koalition, dass die jetzt zerbricht. Weil wären jetzt Neuwahlen, wir haben ja gerade gesehen, Trzaskowski ist für die Regierung abgestraft worden, dann würden die kleineren Parteien wahrscheinlich oder möglicherweise gar nicht mehr in den Sejm kommen, also die kleineren Koalitionsparteien.
Also ich glaube, wenn das eine Zeit lang so läuft und die merken alle, die Koalitionsparteien können eigentlich keinen großen Erfolg einfahren, das zermürbt ja auch irgendwann. Weil es war ja eigentlich die ganze Zeit die große Hoffnung auf diesen Präsidentschaftswahlen. Und so lange hat man eben durchgehalten im Wissen, okay, da kommen aber diese Präsidentschaftswahlen, dann wird vielleicht ja doch alles besser und wir können noch was reißen. Diese Hoffnung haben sie ja jetzt zerschlagen. Also das kann auch sein, dass das total demoralisierend ist und die eigentlich keine Lust mehr haben. Werden wir wahrscheinlich nächste Woche sehen.
Ja, aber gleichzeitig bleibt die Regierung ja erstmal da. Und es ist ja nicht so, dass gar nichts mehr geht. Was eben ausgeschlossen sein dürfte, sind die großen Würfe. Mhm. Sind die ernsthaften Reformen der Justiz. Sowas eben wie das Abtreibungsrecht, dass das liberalisiert wird. Die Sachen, das muss man schon sagen, für die gewählt wurden. Aber ich glaube schon, dass die Koalition zusammenhalten wird, auch wenn Donald Tusk wieder denselben Fehler gemacht hat, den er so oft macht, dass er vorprescht und alle überrumpelt, auch seine Koalitionspartner. Das ist natürlich nicht so schlau, wenn man die Koalition irgendwie zusammenhalten möchte und gerade so ein Signal der Einigkeit senden will.
Das ist natürlich jetzt auch ein Pokerspiel, um möglicherweise einen Preis möglichst hoch zu treiben für die Zustimmung, um vielleicht da im Koalitionsvertrag noch das ein oder andere rein zu verhandeln.
Es gucken alle jetzt, ne, dass sie die Chance nutzen und so ein bisschen Raum gut machen. Eben auf der einen Seite die Regierungskoalition. Auf der anderen Seite, wir wären überrascht, wenn es das nicht gäbe, hat sich auch Jarosław Kaczynski, der Peace-Chef, gemeldet. Der hat nämlich auch eine Idee. Bei dem muss man sagen, der ist auch nicht unbedingt jetzt für Neuwahlen sofort, weil die Peace gerade erst diesen Präsidentschaftswahlkampf hingekriegt hat. Und die hätten, glaube ich, jetzt nicht die Puste und auch nicht die Ressourcen, direkt den nächsten Wahlkampf anzuschieben. Aber so ein Rücktritt von Donald Tusk, den könnte man eigentlich nehmen. Wir brauchen eine ganz andere Lösung und schlagen deshalb eine technische Regierung vor. Eine Regierung, die überparteilich ist. Wenn eine solche Regierung nicht zustande kommt, erleben wir aller Wahrscheinlichkeit nach die Fortsetzung des Konfliktes, der Polen zerstört.
Also das ist einfach mal so in den Raum geworfen.
Er hat ja auch direkt im nächsten Satz gesagt, dass das Ziel natürlich ist, dass die Peace 2027 die Parlamentswahl gewinnt und wieder an die Macht kommt und dann weitermachen kann. Man sollte Rechtspopulisten beim Wort nehmen, ne? Also sie kündigen ja doch in der Regel an, was sie vorhaben, und Kaczynski tut das. Es war der Showdown und Donald Tusk hat am Ende verloren. Mit Karol Nawrocki als neuem Präsidenten Polens hat Tusk die letzte Chance verspielt. Seine großen Wahlversprechen, eine Reform der Justiz, der öffentlichen Medien, des Abtreibungsrechts, sein großes proeuropäisches Projekt umzusetzen.
Denn Nawrocki wird als Präsident wohl, wie schon sein Vorgänger Duda, den Blockadekurs weiterführen. Die Unzufriedenheit der Menschen mit der Regierung Tusk dürfte dadurch weiter wachsen. Und das ist genau das Ziel, was die Peace erreichen will. Um bei der nächsten Parlamentswahl möglichst wieder die Regierung übernehmen zu können.
Die Liste der Fehler, die die K.O. und Trzaskowski im Wahlkampf gemacht haben, ist auch lang. Was die Wahl aber auch entscheidend beeinflusst hat, die noch immer große Macht der Peace. Sie hat in ihrer Regierungszeit staatliche Institutionen, die Justiz, die Medienlandschaft so umgebaut, dass sie noch immer, auch aus der Opposition heraus, nachfolgende Regierungen ziemlich effektiv bekämpfen kann.
Tusk muss jetzt einen Weg finden, mit Nawrocki auf irgendeine Art und Weise zu kooperieren und dabei seine Regierung noch zusammenhalten. Die Vertrauensabstimmung nächste Woche wird ein erster wichtiger Test sein. Auch außenpolitisch dürfte es für Tusk schwieriger werden, denn Polen wird in vielen Fragen jetzt wohl mit zwei Stimmen sprechen. Nawrocki hat sich im Wahlkampf als Anhänger der MAGA-Bewegung inszeniert, demonstrativ die Nähe zu Trump gesucht und die EU verteufelt. Das Gegenteil von Tusks Linie. In Polen wieder in zwei Wochen.
Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, Dobrze Szenia.
Tschüssikowski.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns zurzeit keine aktuellen Meldungen vor. Stadtverkehr Berlin. Mitte und Friedrichshain, Karl Marx und Frankfurter Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen am Nachmittag ist der Abschnitt zwischen Gruner und Gürtelstraße bis morgen früh voll gesperrt. Zudem gibt es in Kreuzberg rund um den Blücher Platz für das Straßenfest bis Dienstag früh umfangreiche Sperrungen. Westend die Preußenallee ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend gesperrt. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und Bundesallee in Richtung Hohenzollerndamm wegen Schäden im U-Bahn-Tunnel gesperrt. Für die U3 fahren weiterhin Busse zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Jonas Ziegler. In München hat am Abend eine Frau in der Nähe der Theresienwiese zwei Menschen mit einem Messer angegriffen und sie leicht verletzt. Die 30-jährige Angreiferin wurde kurze Zeit später von der Polizei niedergeschossen. Sie starb nach einer Notoperation im Krankenhaus. Bei den Verletzten soll es sich um einen 56 Jahre alten Mann und eine 25 Jahre alte Frau handeln. Das Motiv der Angreiferin ist noch unklar. Der Lärmaktionsplan für Berlin soll noch im Juni beschlossen werden. Das hat Verkehrs- und Umweltsenatorin Bonde in der RBB 24 Abendschau angekündigt. Dabei hat sie auch Kritik zurückgewiesen, wonach der CDU-geführte Senat zurück zur autofreundlichen Stadt wolle.
Es werden jetzt ganze Abschnitte zu Tempo-30-Zonen in der Nacht durch mein Haus eingebracht, also durch ein CDU-geführtes Haus eingebracht. Da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass das autofreundlich ist.
Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU. In Brandenburg werden die meisten Anträge auf Anerkennung von Corona-Impfschäden abgelehnt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Danach wurden bis Ende April beim Landesamt für Soziales und Versorgung 316 Anträge bearbeitet und 286 abgelehnt. Gesundheitsministerin Müller betonte, Probleme nach einer Corona-Impfung seien selten. Es gebe sie aber. Die Entschädigung müsse in Deutschland einfacher werden, forderte die parteilose Ministerin. Folgen einer Impfung gegen Covid-19 können starke Erschöpfung, körperliche Schwäche oder Konzentrationsstörungen sein. Der Karneval der Kulturen in Berlin erreicht heute mit dem traditionellen Straßenumzug seinen Höhepunkt. Die Route verläuft erstmals nicht durch Kreuzberg und Neukölln, sondern durch Friedrichshain. Grund sind Bauarbeiten auf der üblichen Strecke. Nicola Graf, RBB 24.
Ab 13.30 Uhr ziehen die fast 70 Gruppen von der Kreuzung Frankfurter Allee-Proskauer Straße bis zum Kino International in der Karl-Marx-Allee. An der Strecke werden etwa 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Der RBB überträgt die Parade ab 14.10 Uhr etwa 3 Stunden lang live im Fernsehen und unter youtube.com/rbb.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft heute in der Nations League im Spiel um Platz 3 auf Frankreich. Die Begegnung beginnt um 15 Uhr. Sollte es nach 90 Minuten